Es gibt ja mittlerweile den Begriff Torspiele, der wurde auch in Baden-Württemberg kreiert. Da bin ich eigentlich kein Freund von, weil die Hauptaufgabe Torhüter ist eben immer noch das Tor zu hüten und nicht irgendwelche Traumbälle zu spielen. Das ist ja genau das Mentale, wo du gefordert bist, eben abzuschalten, das zu verdrängen auch ein Stück weit dann in dem Moment, weil dir bleibt einfach keine andere Möglichkeit. Du weißt ja auch nicht, was die nächsten 80 Minuten vielleicht noch passiert. Boah, ich habe so viel erlebt mit Beratern, ohne da jetzt groß ins Detail zu gehen, aber um es ganz, auch wie du gesagt hast, flapsig, das ist schon auch ein dreckiges Geschäft. Da geht es nicht immer nur um die Interessen von Spielern. Und das habe ich auch mitgemacht. Und wo auch Informationen zurückgehalten werden oder Wechsel auch verhindert werden. Also das gibt's alles und deswegen wird da auch nicht immer im Sinne der Spieler gehandelt. Es gibt einfach zu viele, auch schwarze Schafe. Es gibt diesen Wettkampf auch nicht mehr. Jetzt auf der Matte, beim Yoga irgendwie zu gucken, okay, was macht der andere, der ist viel besser als ich oder der konkurriert mit mir, sondern du bist eigentlich nur mit dir alleine unterwegs und versuchst, dich selbst irgendwie in Balance zu finden.
Und sag herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Heute dabei Timo Hildebrand. Vielen von euch ein Begriff, insbesondere denen, die sich mit dem Thema Fußball auseinandersetzen. Und ich weiß nicht, ob Timo da schon ein bisschen genervt ist, wenn ich sage, irgendwie er war auch beim Sommermärchen 2006 mit dabei. Ob das ist, mit dem er am meisten in Verbindung gebracht wird. Aber das kann er uns gleich selbst mal erzählen. Auf jeden Fall Timo, Stuttgarter Legende. Und quasi dritter WM 2006, um mal zwei Themen rauszugreifen. Schön, dass du dabei bist, dass das so kurzfristig geklappt hat. Und ja, zugeschaltet aus Stuttgart, Timo Hildebrand. Herzlich willkommen.
Guten Morgen, Michael. Erstmal danke für die Begrüßung. Am meisten werde ich an meine Meisterschaftssaison und an, da gab es mal ein Spiel, zweitletztes Spiel in Bochum, so eine Parade, da werde ich relativ oft drauf angesprochen, aber natürlich war auch das Sommermärchen ein großes Highlight für mich. Ich freue mich auf den Podcast jetzt, bin gespannt.
Ja, also ich habe auch so ein paar Fragen vorbereitet tatsächlich und ja, stimmt, 2007 Meister mit dem VfB Stuttgart, das war noch in der Zeit, als die Meisterschaften nicht nur nach München gegangen sind und da hier und da sich noch mal einer getraut hat, da zwischen zu grätschen. Das ist ja jetzt aktuell unterbunden worden aus München. Aber darüber wollen wir gar nicht so viel reden, sondern wir wollen einfach mal, oder mich hat sehr stark interessiert, wie man so in den Profifußball reinkommt, was so die Besonderheiten sind auch als Torhüter. Wie ist das eigentlich, sagt man selber am liebsten Torhüter, Torwart, Tormann, Torfrau, also jetzt irgendwie, welche Bezeichnung präferierst du?
Es gibt ja mittlerweile den Begriff Torspiele, der wurde auch in Baden-Württemberg kreiert. Da bin ich eigentlich kein Freund von, weil die Hauptaufgabe Torhüter ist eben immer noch das Tor zu hüten und nicht irgendwelche Traumbälle zu spielen oder Mittelfeldspieler darzustellen. Von daher bin ich immer noch so ein bisschen von der alten Garde. Klar hat sich das Torwartspiel auch noch verändert und weiterentwickelt, aber die Hauptkompetenz sollte schon noch sein, irgendwie die Bälle zu halten. Ja. Und von daher nutze ich eigentlich immer noch den Begriff Torhüter.
Ja, wie war das eigentlich so von der Charakteristika her? Warst du eher ein Torhüter, wo man gesagt hat, jetzt so wie bei Manuel Neuer ja schon, der könnte auch im Feld spielen, weil er mit den Füßen auch so gut ist? Oder warst du mehr so ein Olli Kahn, der das Tor zugemacht hat?
Ich habe eher mich zu Manuel Neuer tendiert. Das war schon einer der ersten, der auch richtig gut Fußball spielen konnte. Damals gab es, ich habe 99 mein erstes Spiel gemacht. Es war schon noch irgendwie alles alte Garde, hoch und weit, lang den Ball. Und es war dann schon eher einer, der auch Fußball spielen konnte, weil ich in der Jugend auch relativ viel draußen gespielt habe, weil wir so stark waren und ich Langeweile im Tor hatte. Von daher war es so einer der ersten Generationen, der das Torwartspiel fußballerisch weiterentwickelt hat und das wurde mir schon auch immer angeheftet, dass es einfach ein gut mitspielender Torwart war.
Ja, wie ist das eigentlich, wie landet man eigentlich im Tor? Also ich kenne das selber ja nur in der Kreisklasse gespielt. Und da war es dann oft so, dass der, der so am wenigsten gut im Feld war, der durfte dann ins Tor. Da hatte ich Glück, da bin ich mal so gerade dran vorbeigeschrammt. Aber es war nie so, dass jetzt Torhüter die Position, also Position war, wo dann schon speziell für ausgebildet wurde, wo gesagt wurde, der kann es jetzt ganz besonders gut, irgendwie den stellen wir mal rein. Wie war das bei dir? Wie bist du da reingerutscht?
Ja, bei mir war es eigentlich genau so, dass ich ich hatte das meiste Talent im Tor, es hat mir am meisten Spaß gemacht. Ich war nicht der, der einfach zu dick war oder keinen Bock hat zu laufen. Von daher, mein Onkel hat mir damals ein paar Torwarthandschuhe geschenkt, das war auch mein erster Trainer in der Jugend und hatte einfach am meisten Spaß im Tor. Also es war tatsächlich so und das hat sich zum Glück immer so weiterentwickelt. Wir hatten dann einen super Torwarttrainer in meinem kleinen Dorf Hofheim-Ried bei Lambertheim-Worms und so bin ich einfach im Tor auch geblieben und hatte da einfach am meisten Spaß und bin froh, dass ich da das Beste draus gemacht habe.
Ja, die Reise ist ja ziemlich weit gegangen, genau. muss man ja tatsächlich sagen. Du hast gesagt, du hast auf dem Dorf quasi auch Fußball spielen gelernt. Mhm. Jetzt ist ja heute so, dass man das Gefühl hat, im Profifußball gibt es ein Scouting-System. Im Prinzip sind alle, ich sag mal so, Kinder ab 10, die kennen die in den Profivereinen schon und spätestens wenn du 14 bist, kommst du in so ein Jugendinternat, wo du noch weiter ausgebildet wirst, wird durchgesiebt und wenn du ganz großes Glück hast, kommst du in die Hände von Hermann Gerland und wirst dann ein Topspieler. Wie war das bei dir? Bist du auch in so einem Jugendinternat gewesen?
Ich bin tatsächlich mit 15, 16 von zu Hause weg aus der Geborgenheit nach der Realschule. Wollte dann nach Stuttgart oder bin nach Stuttgart gekommen. Ich hätte auch nach Köln gehen können oder auch nach Frankfurt und so. Aber damals war Stuttgart die erste Jugendadresse. Und hier gab es ein Jugendhaus. Da waren 5, 6 Spieler untergebracht und eine Familie. Und oben hat der Jugendleiter gewohnt. Und die haben uns dann beaufsichtigt. Nach einem Jahr Schule habe ich dann aufgehört, habe eine Ausbildung gemacht, weil meine Mutter drauf bestanden hat. Damals war ich halt noch in der A-Jugend und bin dann über die Amateure zu den Profis gekommen. Aber im Jugendhaus war es noch nicht absehbar, dass ich eben Profi werde, weil es eigentlich auch jeder werden will.
Ja.
Und es war eine spannende Zeit oder das erste Mal halt auch alleine von zu Hause weg zu sein und eben ein eigenes Leben zu führen und aus dem Dorf zu kommen und irgendwie in die große, weite Welt war schon ein großer Schritt für mich.
Ja, und darf ich fragen, was für eine Ausbildung du gemacht hast dann?
Ich habe tatsächlich großen Außenhandelskaufmann gelernt bei Feinkost Böhm. Das ist ein Lebensmittelladen hier in Stuttgart. Die waren damals noch relativ groß und passt eigentlich relativ gut mittlerweile, weil ich ja in der Gastro auch so ein bisschen unterwegs bin. Von daher hat sich da vielleicht schon abgezeichnet, dass ich was mit Lebensmitteln am Hut habe.
Ja, das du hast ja bisher jetzt in einem Restaurant aktiv, wo wir auch nochmal drauf eingehen wollen. Also ja. Die Verwandtschaft ist da. Ja. Was ich immer interessant finde, ist, wie gesagt, ich war ja nicht im Entferntesten selbst in der Lage, in die Richtung zu gucken, aber man hat natürlich schon so, wenn man 14, 15, 16 war, fand man irgendwie diesen ganzen Fußballzirkus spannend, hat das natürlich alles beobachtet und hat sich immer so gedacht, boah, die da stehen. Ja, die sind alle reich, die sind berühmt und die haben auch noch Spaß bei dem, was sie da quasi so jobmäßig machen. Ist wahrscheinlich besser auch als richtig arbeiten gehen. So aus Perspektive eines 14-Jährigen. Wie war denn das bei dir? Du warst da in dem Dorfclub unterwegs und dann stand da irgendwann aus dem Nichts quasi ein Scout vom VfB Stuttgart und hat gesagt, so, hast du nicht Lust, bei uns an den Start zu kommen? Und was ging dir da? Ist dann dein Kopf explodiert vor Freude? Oder wie
ja, ganz sowas nicht. Also nach Hofheim hat es, glaube ich, niemand geschafft von den Vereinen. Es war eher, dass ich ein Probetraining dort gemacht habe. Aber es ist ja so, dass du eine Auswahl spielst. Und ich war dann auch in der Hessen-Auswahl irgendwann mal oder relativ am Anfang schon mit dabei. Und dann gibt es eben ein Turnier in Duisburg, wo alle Landesverbände dann zusammenkommen, spielen. Und da sind dann die Scouts. Und sprechen dich dann eben an oder finden deine Telefonnummer von zu Hause raus und erkundigen sich halt nach dir. Und dann habe ich alles irgendwie abgeklappert und irgendwie war es für mich klar, okay, jetzt kommt der Zeitpunkt, wo ich auch weggehe von zu Hause, obwohl es eher so introvertiert, schüchtern, zurückhaltend war und mir eigentlich nie gedacht hätte, okay, jetzt gehst du irgendwo in eine andere Stadt. Weil bei mir war es so, dass ich vorher, ein Jahr vorher, hatte ich in Mannheim einen Vertrag unterschrieben, hatte aber kein gutes Bauchgefühl.
Okay.
Und bin dann, und musste dann nochmal zu Hause bleiben. Ein Jahr, weil man ja nicht irgendwie zweimal wechseln darf. Und, aber das Jahr danach war eben klar, okay, jetzt muss die Reise irgendwo anders hingehen. Und zum Glück habe ich dann den Schritt zum VfB gemacht.
Ja, das heißt, du hast dann auch Probetrainings, in Mehrzahl, ja, also Mehrzahl von Probetraining, hast du dann gemacht bei unterschiedlichen Vereinen tatsächlich und hast dir die angeguckt, sozusagen.
Ja, genau, es war immer witzig, was heißt witzig, aber ich bin dann immer mit so einer ganzen Entourage angereist, mein Torwarttrainer war irgendwie mit dabei, meine Familie und wollen sich das halt auch anschauen, wo eben der Junge hinkommt. Mittlerweile sind die ganzen Jugend- oder Nachwuchsleistungszentren, nennt man das mittlerweile, ja, viel professioneller aufgestellt, als es bei uns damals war. Du hast es vorher angesprochen, das hat sich extrem nach vorne entwickelt. Also die Jungs werden schon viel früher gescoutet, haben noch ein viel größeres, wie nennt man das, Programm zu absolvieren jeden Tag. Also wir hatten damals irgendwie so 4-mal Training die Woche und die Jungs haben heutzutage schon morgens Training, werden abgeholt von der Schule, machen dann beim Verein wieder Training und abends die zweite Einheit. Also das hat sich brutal professionalisiert alles. Und für mich war das damals so mit die anstrengendste Zeit eigentlich in der Profikarriere. Das sage ich eigentlich relativ oft, weil ich hatte damals einen Job oder Ausbildung zu machen und abends war Training. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, die Jungs gehen morgens in die Schule, dazwischen abgeholt und abends nochmal Training, das ist schon ein straffes Programm.
Ja, ja. Das hat man ja ab und zu, ich weiß nicht, ob du da Toni Kroos und seinen Podcast verfolgst, da kommt ja ab und zu mal, wenn die Jungs dann erzählen, er und sein Bruder, wie es früher gewesen ist, das muss schon sehr, sehr, sehr anstrengend gewesen sein. Und das ist ja eine Generation nach dir dann sozusagen. Ja,
man muss mal überlegen, also in welchem Alter man ist eigentlich, will man auch mal mit Freunden was machen, man macht Quatsch einfach, das ist ganz normal. Die Jungs sagen ja heute, man chillt auch mal zu Hause oder spielt Playstation oder macht irgendeinen Unfug. Und als so junger Mensch bist du dann eigentlich schon irgendwie in der Verantwortung oder brauchst eine ganz klare Struktur, das ist, glaube ich, schon, also es ist eine riesen Herausforderung.
Und wenn du dann weiterkommst, du bist dann mit 15, 16, 17 in den Jugendmannschaften. Ich stelle mir das so vor, du steigst quasi auf, dann irgendwie jedes Jahr geht's einen Jahrgang weiter. Wenn du Glück hast, wächst der Trainer mit oder du kriegst jedes Jahr einen neuen Trainer. Das ist, glaube ich, wird unterschiedlich gehandhabt bei den Vereinen. Ist es dann so, dass man sagt, okay, wenn ich jetzt in der U21 spiele, also der älteste Juniorenlehrjahrgang, dass sich da dann alles entscheidet? Oder merkst du schon in der U19 beispielsweise, dieser oder jener, der wird es überhaupt nicht, also der wird es nicht schaffen, oder dieser oder jener, der wird es auf jeden Fall schaffen?
Es zeichnet sich schon ab, glaube ich. Also, aber trotzdem sind dann auch immer so viele Komponenten. Eine Verletzung kann mal kommen, wo du irgendwie ein halbes Jahr ausfällst und kommst dann, die anderen entwickeln sich schneller weiter oder kriegen dann auch vor dir einen Vertrag. Aber es ist schon relativ früh, glaube ich, abzusehen, ob der eine das Potenzial hat und der dann auch mal bei den Profis mittrainieren kann und man einfach schaut, okay, wo geht die Entwicklung hin? Viele gehen Umweg auch über zweite Liga zum Beispiel, wo es halt beim Profiverein nicht ganz schaffen, also oder bei der Heimatadresse, und die brauchen dann irgendwie nochmal so die extra Challenge auch im Erwachsenenbereich. Das ist einfach ein enormer Schritt. Habe ich selbst oft erlebt, wenn zu uns ein junger Spund dann kam bei den Profis, das ist einfach so eine enorme Änderung vom Tempo, von der Körperlichkeit. Also da nochmal irgendwie das mitzugehen, ist schon schwierig, aber es gibt auch diejenigen, die fallen da sofort rein und spielen einfach mit.
Ja.
Und die machen es dann meistens auch.
Und wie ist das, wenn man in den Jugendmannschaften, ich stelle mir das vor, jetzt bei den Profis ist ja so, gerade auf der Torhüterposition, die Nummer 1 spielt möglichst immer und die Nummer 2 sitzt möglichst immer auf der Bank sozusagen. In der Jugendmannschaft, wie war das da bei euch? Das ist ja so, du willst ja als Verein so viel wie möglich Spieler auch auf einem hohen Niveau ausbilden. Ist es dann so, dass da bewusst auf der Torhüterposition auch gewechselt wird und irgendwie der eine macht dieses Spiel und der andere jenes? Oder gibt es auch in der U19, U21 etc. auch Stammtorhüter, die dann alle Spiele machen?
gibt es schon Stammtorhüter, aber bei uns war es tatsächlich so, dass wir 4 Torhüter waren und damals auch nur eine A-Jugend. Normalerweise hat man auch irgendwie 2. Und wir haben echt gewechselt. Also dann bist du alle 2, 3, 4 Wochen mal drangekommen. Aber wenn es dann zu den deutschen Meisterschaften kam, dann gab es schon einen Stammtor.
Ja, und das warst dann du.
Ja.
Ja. Wie ist das eigentlich? Du bist in der U21 gewesen und wenn ich es richtig gelesen habe, hat Felix Magath dich dann nach oben gezogen zu den Profis?
Nee, nicht ganz.
Nicht.
Ich glaube, der Felix hat mich dann nach oben gezogen, okay, weil er ihm wahrscheinlich zu schmächtig war. Nee, es war damals tatsächlich Ralf Rangnick, der mir das Vertrauen geschenkt hat. Wir hatten damals einen alten Torwart, Franz Wohlfahrt,
ja,
dem sein Vertrag ist ausgelaufen. Ich war in der Saison Nummer 3 eigentlich. Ich hatte also noch einen Konkurrenten vor mir, der dann nicht so gut performt hat. Der Franz war dann immer mal wieder verletzt und krank und ich war dann irgendwann auf der Bank. Und dann wurde Franz Wohlfahrt über Nacht krank und hat praktisch mein erstes Spiel. Und die Frage war dann, okay, holen wir einen neuen Torwart oder schafft es der Timo irgendwie für die neue Saison? Dann wurde ich praktisch so 4, 5 Spiele ins kalte Wasser geworfen und es hat funktioniert und der Verein hat sich dann praktisch entschieden, dass er mit mir in die neue Saison geht.
Ja, und die Nummer 2, die du quasi dann überholt hast, war dann quasi deine Nummer 2 auch? Also der saß dann hinter dir auf der Bank oder?
Boah, ich weiß gar nicht mehr. Nee, ich glaube, der ist dann direkt im nächsten Jahr wieder gewechselt.
Ja.
Also der war dann Achim Hollerings, glaube ich, dann nach Frankfurt oder so. Und dann kam, ich glaube, Dirk Heinen und noch ein anderer junger Torwart war dann mit am Start.
Ja, und wenn dann so ein Dirk Heinen, der dann quasi dein zweiter Torwart ist also der sozusagen dein Ersatz und dein direkter Wettbewerber ist, hat man zu dem irgendwie dann auch nochmal eine besondere Beziehung? Also du warst junger Torhüter, ja auch noch nicht gestählt quasi durch 100 Bundesliga-Einsätze, sondern hattest so eine Handvoll dann in deiner ersten vollen Saison und dann sitzt einer dahinter und ich meine, Dirk Heinen war auch schon ein erfahrener Spieler zu dem Zeitpunkt. Beobachtet man den eher so mit Argusaugen oder ist es so, dass man sagt, komm, da ist jetzt auch egal, wer da sitzt? Wie
ja, ich muss kurz korrigieren, es war sogar Thomas Ernst, ist mir gerade eingefallen, der kam aus Bochumer Urgestein. Aber klar, der war genauso erfahren wie Dirk Heinen, der kam erst danach. Wir waren immer ein richtig gutes Team und das war eigentlich auch so das Besondere oder ist das Besondere in meiner Karriere gewesen, dass eigentlich so dieses Torwart-Team, also zumindest in Stuttgart oder in Deutschland, immer sich super verstanden hat. Und es macht eigentlich auch so eine Gemeinschaft aus, weil die Positionen waren eigentlich klar verteilt. Ich war die Nummer 1 und die Nummer 2 hat seine Position auch akzeptiert. Und von daher haben wir im Training auch immer sehr harmoniert und es hat Spaß gemacht, miteinander auch die Zeit zu verbringen.
Ja.
Wir haben auch außerhalb vom Platz hin und wieder was gemacht und es ist dann schon immer auch besonders. Aber natürlich gibt es auch andere Konstellationen.
Ich hatte jetzt vor gar nicht allzu langer Zeit den Horst Rubesch, ja, ehemaligen U21 Nationaltrainer und HSV-Legende, hier im Podcast und ich meine, er hat irgendwie mindestens 5 oder 6 Mal in den 70 Minuten, in denen wir gesprochen haben, gesagt, das Team, es kommt immer auf das Team an, immer alle zusammen, der Einzelne zählt nichts. Und ich stelle mir gerade vor, du als relativ junger Torhüter in so einer Stuttgarter Mannschaft, ja mit schon wahrscheinlich auch mit dem einen oder anderen wirklich sehr erfahrenen Feldspieler, die da unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob Horst Held damals noch gespielt hat.
Und danach. Aber ich bin so in der Generation Bobic, Elber, Thomas Berthold. Also das waren schon alles so gestandene Männer.
Ja. Wie ist das, wenn man da als junger Torhüter hinten drin steht und vor einem so ein Thomas Berthold zum Beispiel da als Innenverteidiger unterwegs ist? Macht der einem dann da die Ansagen oder hast du dann irgendwann dem Weltmeister von 1990 gesagt, wo es lang geht? Oder wie war das so? Einfach mal, um ein Gefühl für die Teamhierarchie zu kriegen. Wie entwickelt sich das?
Ja, natürlich. Ich glaube, das hat sich heute, also wenn man bei heute anfängt, total anders entwickelt, als es damals noch war. Ich glaube, heute gibt es eher so flache Hierarchien, aber immer noch spielt eine Erfahrung, einfach ein Weg in dem Bereich eine große Rolle und da wäre es irgendwie fatal, wenn jetzt ein junger Torhüter da hinten drin sagt, hey, jetzt Thomas Berthold, ich mache jetzt hier die Ansagen, obwohl es auch mein Job ist. Also ich muss ja die Jungs auch vor mir lenken und dirigieren, aber das ist ganz normales Business. Aber ansonsten ist es schon so, dass eben auch von, ich sage jetzt mal von oben herab, ohne dass es jetzt arrogant ist oder sonst irgendwas, aber das hat sich einfach auch gehört, dass die Jungen die Bällen tragen, dass die Alten sagen, hey, ich weiß, wie es funktioniert, weil ich bin halt einfach schon 10 Jahre im Business drin und habe einfach schon Dinge erlebt, die du noch nicht erlebt hast. Und ich glaube, das ist heutzutage immer noch so, aber nicht mehr so ausgeprägt, wie das früher war.
Ja, so ein bisschen gleichberechtigter geworden.
Ja, ich glaube einfach, im Fußball sagt man ja immer, die Typen gehen so ein bisschen verloren. Es gibt noch ein paar, aber diese Effenbergs, Jeremys, Kahns und so, die sind halt heute nicht mehr so ausgeprägt, weil eben, wie Horst Rubisch auch zu Recht sagt, dass eher so dieses Kooperieren miteinander ist wichtig, das ganze Team und nicht mehr der Einzelne zählt.
Ja. Und wenn du, also als Torhüter, manchmal fragt man sich auch, bist du dann Einzelspieler in einer Mannschaft? Also du machst ja schon auch ein Stück weit einen anderen Sport als die anderen 11 auf dem Platz. Und du hast ein anderes Training, also du trainierst separat von den Feldspielern, zumindest einen Großteil des Trainings. Wie ist so, wenn du die Stellung des Torhüters im Team beschreiben würdest und wir nicht da sagen, so der Klassiker, alle Torhüter sind verrückt, ja, das hat man ja jetzt schon häufiger gehört, aber wenn du da die Stellung im Team beschreiben solltest, wie ist das als Torhüter?
Ja, es ist schon so ein Einzelkämpfer im Teamverbund, weil du bist nicht immer gesondert. Klar, trainierst du für dich, aber was auch extrem hilfreich sein kann, weil du eine kleine Gruppe hast und du hast ich hatte einen super Torwarttrainer, der mich einfach da an die Hand genommen hat und auch geprägt hat und geformt hat. Und du kannst ganz individuell arbeiten für dich und dich einfach auch so viel einfacher verbessern oder auch Rücksprache halten mit dem Trainer, hey, wir können das so und so machen. Da bist du in einem Mannschaftsverbund irgendwie an dem gebunden, was der Trainer mit dir macht. Du kannst auch nicht so individuell arbeiten, aber insgesamt, klar, du bist schon irgendwie auch ein Stück weit alleine da hinten drin, weil am Wochenende hilft dir eigentlich auch niemand. Du bist ja immer eigentlich derjenige, der irgendwelche Fehler ausbügeln muss oder auch den anderen helfen muss, und von daher ist es schon eine extreme verantwortungsvolle Position und auch ziemlich besonders, ja.
Ja, man sagt ja immer, wenn der Torhüter einen Fehler macht, ist halt Tor. Also dann ist
meistens, ja.
Dann ist das Kind in den Brunnen gefallen, anders als wenn ein Feldspieler es macht. Da kann ja dann immer noch mal einer ausbügeln, im Zweifel halt der Torhüter. Mhm. Was macht das psychologisch mit dir? Im Prinzip ist jede Torhüteraktion eine 1 oder 0 Entscheidung. Fast schon im Wortsinne. Es steht 1-0 oder auch nicht. Denkst du darüber nach? Oder hast du einfach Fehler gemacht, weitergemacht? Also einfach die Quote muss stimmen. Wie funktioniert das?
Also man handelt einfach intuitiv im Tor und man muss ja sofort eine Entscheidung treffen. Gehe ich raus, bleibe ich drin, rufe ich das, was mache ich jetzt? Also das läuft einfach automatisch ab. Und wenn es dann eben mal schief ging, dann klar, du hast keine andere Option, als entweder du machst weiter oder du brichst ein, und dann ist deine Karriere eigentlich relativ schnell auch vorbei, weil das ist ja genau das Mentale, wo du gefordert bist, eben abzuschalten, das zu verdrängen auch ein Stück weit dann in dem Moment, weil dir bleibt einfach keine andere Möglichkeit. Du weißt ja auch nicht, was die nächsten 80 Minuten vielleicht noch passiert, weil wenn du nach 10 Minuten einen Fehler machst, geht das Spiel halt immer noch 80 Minuten, du musst dein Mann stehen.
Und in diesen 80 Minuten oder vielleicht gerade dann so in den, sag mal, 5 Minuten nach dem Fehler, eignet man sich dann, keine Ahnung, mentale Mechaniken an? Gibt es da so ein bestimmtes Training, dass man sagt, so über den Fehler denke ich, in 2 Stunden kann ich über den Fehler nachdenken, jetzt nicht? So als Beispiel, lernt man da irgendwie was oder muss man einfach abstumpfen?
Ja, das ist so, wir hatten jetzt kein mentales Training in dieser Hinsicht. Ich glaube, das ist einfach so, okay, du musst funktionieren, du kannst danach irgendwie drüber nachdenken, was hast du falsch gemacht. Aber auch einfach dieses Abhaken, einfach, okay, das ist jetzt so passiert, du musst weitermachen. Und kannst der Mannschaft vielleicht doch helfen. Also es gab einige Spiele, keine Ahnung, krasser Fehler durch die Beine im Ball, und danach habe ich einen Elfmeter gehalten zum Beispiel.
Ja.
Also dann kannst du das Ruder auch wieder rumreißen. Von daher einfach abhaken und fertig.
Ja, kann man sagen, dass man es im Prinzip auch so ein bisschen aus dem also fürs Leben lernt, so ich mache einen Fehler, aber die nächste Chance, es wieder gut zu machen, die kommt halt im Zweifel sofort. Das heißt einfach, wenn ich weitermache, unterm Strich kann ich selber bestimmen, ob es positiv ist oder nicht.
Ich glaube schon, dass mir das jetzt im Nachhinein brutal hilft, einfach auch diese lösungsorientierte Herangehensweise. Es ist halt so passiert, oder was muss ich, was habe ich für eine Aufgabe, um es einfach zu lösen und nicht irgendwie. Also ich war früher anders, das habe ich auch letztens in der Interview irgendwie gesagt. Die Jungs haben mich früher schon immer irgendwie so Nobby negativ genannt, weil ich halt irgendwie alles so schlecht geredet habe, der Platz war schlecht oder der und der Spieler hat nicht so funktioniert, wie ich es wollte. Bin bei Trainern auch viel angeeckt, also war irgendwie nicht so harmonisch unterwegs in einem Team und wollte dann einfach meinen eigenen Kopf durchsetzen, aber es hat sich brutal geändert und einfach so, es gibt eine Aufgabe, die muss gelöst werden und gut ist.
Ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst, dass du auch angeeckt bist häufiger, weil mein Eindruck über die Jahre war immer eigentlich schon auch, dass du so in den Teams irgendwie auch so der nette Kerl warst. Keine Ahnung, wo es herkommt, wahrscheinlich so ein bisschen subjektiv, vielleicht lag es auch daran, dass du quasi mit Lehmann und Kahn so zwei so zwei so Riesenegos quasi in der Nationalmannschaft warst, aber vielleicht ist das ja auch ein ganz gutes Beispiel dafür, wie stark Außenwahrnehmung und Innenwahrnehmung auch vielleicht auseinandergehen. Und gerade wenn man so, wie du sagst, irgendwie auch mal aneckt und seine Themen durchsetzen will, das stelle ich mir sehr, ich sag mal so, sehr kritisch auch im Torwartteam vor, weil du bist ja im Prinzip auch wenn du sagst, Mensch, irgendwie die Konkurrenten akzeptieren vielleicht den Nummer 1 oder Nummer 2 Status, aber du trainierst den ganzen Tag super eng mit deinem ersten Wettbewerber zusammen. Also einen Abwehrspieler, trainieren auch andere Abwehrspieler mit, aber so im Spiel und so spielen sie dann gegen die eigenen Stürmer und man ist hockt nicht so eng aufeinander. Was macht denn das eigentlich mit einem? Also du hast gesagt, in Stuttgart war irgendwie alles harmonisch. Du warst ja auch mal in Valencia, da hattest du mit Canizares, glaube ich, den spanischen Torhüter vor Iker Casillas, also als Wettbewerber. Wie ist das denn? Ich glaube, da war es nicht ganz so nett.
Das war ganz so harmonisch. Überlegung war eigentlich, dass er auch aufhört und dann hat er irgendwie nochmal einen Zweijahresvertrag unterschrieben und er war eigentlich schon über seinem Zenit, aber durch sein Standing hat er natürlich da einen Schritt voraus gehabt oder ich konnte da nicht so schalten und walten, wie ich wollte. Das war eine schwierige Zeit generell in Spanien, aber das hat es mir dann auch nochmal viel schwerer gemacht, weil erstens Kommunikation und dann noch irgendwie jemand zu wissen, okay, der andere will eigentlich auch spielen oder wünscht eigentlich nicht das Beste, war keine einfache Situation und es hat schon viel mit mir gemacht, generell halt, aber jetzt nicht nur das Torwart-Thema, sondern der generelle Wechsel nach Valencia war nicht
so ganz einfach. Ja, wenn du, bevor wir nochmal so die Vereinswechsel uns anschauen, würde ich gern dieses tägliche Training in dieser kleinen Trainingsgruppe nochmal, was geht einem und was oder nicht nur bei dir, sondern so generell, du hast ja auch mit vielen anderen Torhütern trainiert und wahrscheinlich hat man sich auch mal ausgetauscht. Wenn man da morgens zum Trainingsgelände kommt, hat man dann da schon schlechte Laune, mal so ein bisschen flapsig gesagt, wenn man den anderen sieht? Oder
einfach eher so eine Art Konzentration auf einen selber. Also den Fokus muss man ja schon irgendwie drauf setzen, für sich selbst weiterzukommen. Und seine Arbeit oder sein, dem einfach nachzugehen. Klar, es ist schöner irgendwie, du verstehst es im Team, aber letztendlich geht es auch im Sport um Leistung, um extrem viel Leistung, irgendwie jede Woche. Und du wirst ja jede Woche ja geprüft und du musst einfach, im Endeffekt musst du auch funktionieren. Und da darfst du eigentlich dann auch keine Rücksicht nehmen auf den anderen.
Ja, und wie ist das, welche Rolle spielt der Torwarttrainer dabei dann? Weil der ist ja derjenige, der einerseits dich auch weiterbringen soll, andererseits entscheidet er aber auch zumindest mit, wer spielt am Ende des Tages. Gab es da mal Situationen in der Karriere, wo du dich vielleicht auch so ein bisschen, meinetwegen bevor oder auch benachteiligt gefühlt hast, weil man ist des Torwarttrainers liebstes Kind oder auch nicht? Gibt's sowas?
Also ich glaube, der Torwarttrainer versucht schon eher neutral zu sein. Also so habe ich das irgendwie erlebt. Aber natürlich, ich sitze in der Kabine und weiß nicht, was der Cheftrainer mit dem Torwarttrainer redet. Aber natürlich gibt er seine Empfehlung ab. Und manchmal war es ganz klar, es ist logisch, dass irgendwie, dass es nur Nummer eins gibt und dass das Pendel zu jemand ausschlägt. Aber wenn es dann irgendwie mal so kurz vor knapp ist oder eng, dann gibt der Torwarttrainer schon seine Empfehlung. Im Grunde hat es eigentlich immer relativ viel Glück mit guten Torwarttrainern, obwohl es stimmt nicht so ganz. Also
jetzt musst du einen Namen nennen.
Nee, mein großer Partner, der mich eigentlich auch so geformt hat, war der Eberhard Trautner in Stuttgart. Das habe ich schon oft gesagt, dass es ohne den nie so weit gekommen wäre, weil ich es eben auch danach anders erlebt habe.
Ja.
Und ein Torwarttrainer hat einfach einen brutalen Einfluss auf eine Leistung.
Ja. Wenn du, der Toni Tapalovic, glaube ich, ist in München. Der ist ja quasi mit Manuel Neuer gewechselt von Schalke nach München. Das unterstreicht ja ganz stark das, was du gerade gesagt hast. Hättest du dir wahrscheinlich auch gewünscht, bei deinen Vereinswechseln?
Ich hätte alles dafür gemacht, absolut. Ja. Am liebsten wäre es mir gewesen, den Ebo überall hin mitzunehmen, weil dann, glaube ich, wäre es auch ein bisschen anders gelaufen. Das sehen die meisten Menschen irgendwie nicht so. Für mich ist ein extremes Beispiel, ohne da jetzt menschlich zu werden. Aber unter Trapattoni habe ich mit einem Italiener zusammengearbeitet. Das hat überhaupt nicht funktioniert, weil einfach die Philosophie ganz anders ist und meine Leistung auch nachgelassen hat. Und dann sieht man einfach auch, also für mich war das eklatant zu sehen, okay, wie stark deine Leistung einfach dann auch schwindet, wenn du nicht gescheit trainierst.
Ja.
Und ich war schon immer auch ehrgeizig, ich wollte vorankommen, habe viel nebenher gemacht. Aber dieses Torwarttraining ist einfach auch extrem wichtig.
Ja, wenn du, du bist dann in so einer ich sag mal so entweder positiven oder negativen Situation. Ab und zu gibt's ja dann auch diese negativen Situationen, dass du das halt ein anderer Spiel, sei es ein Canizares in Valencia, in der Nationalmannschaft Lehmann oder Kahn oder auch auf Schalke, glaube ich, war Ralf Fährmann dann einer, der, mit dem du dich so ein Stück weit auch abgewechselt hast. Mhm. Wie ist die Situation als zweiter oder dritter Torwart? Manchmal, wenn man sich so die Bundesliga anguckt, dann gibt's ja auch Torhüter, die bestimmt eine gewisse Qualität haben, aber die auch über viele Jahre einfach die Nummer zwei sind in unterschiedlichen Vereinen. Ich persönlich stelle mir das irgendwie auch kacke vor, wenn man jetzt, also als Bundesliga-Torwart, auch als Zweiter verdient man wahrscheinlich auch gutes Geld, das ist ja auch total legitim. Aber jetzt so für das Tägliche, du musst trainieren, du musst Topleistung abliefern, du darfst sie aber nicht zeigen. Und trotzdem musst du so konzentriert sein, dass wenn dein Wettbewerber sich jetzt einen Finger bricht im Spiel, dann musst du am Start sein und auf den Platz gehen und alles abliefern. Wie fühlt sich das an? Lass doch die Hörer mal da in so einen Kopf von so einem zweiten Torwart, der du ja Gott sei Dank nicht so oft warst, aber die Situation kennst du ja auch. Wie ist das?
Ja, ich glaube, wenn man über viele Jahre eine Nummer zwei ist, auf der Bank sitzt, dann arrangiert man sich irgendwann mit der Situation, wie sie ist. Ich habe da brutal dazugelernt, weil ich kenne es ja aus meiner Stuttgarter Zeit, ich habe eigentlich immer gespielt und habe die Situation als Stammtorwart erlebt und danach musste ich schon irgendwie dazulernen, okay, ich sitze jetzt auch mal eine Zeit lang auf der Bank und muss warten, bis sich ein Torwart verletzt oder den Verein wechselt. Und wenn man eben so ehrgeizig ist und aus so einer Situation kommt, lernt man da schon relativ viel Demut auch. Bei mir ist die Story halt, dass es auch mal vereinslos war zweimal und dann bin ich nicht gekommen, okay, ich bin jetzt hier derjenige und muss sofort wieder spielen, sondern auch einfach wieder hocharbeiten. Und man lernt ja schon relativ viel Demut, aber wie gesagt, für diejenigen, die eben über viele Jahre auf der Bank sitzen, ist es auch akzeptiert und fühlen sich auch wohl in der Position. Ansonsten würden sie ja den Verein wechseln und haben einfach auch den Anspruch, dann zu spielen.
Ja. Und wäre das für dich mal eine Option gewesen? Also jetzt München ist ja so ein ganz gutes Beispiel, egal wer da ist als zweiter Torwart. Der spielt de facto nicht, weil Manuel Neuer
klar.
Der will
alle Spiele. Das ist eine bewusste Entscheidung. Also gerade das Beispiel Sven Ulreich zeigt ja, als er von Stuttgart nach München gegangen ist, der hat genau gewusst, okay, wenn der Manus sich nicht verletzt, dann spielt er einfach nicht.
Ja.
Aber trotzdem war er bei einem der besten Vereine der Welt und hat letztendlich auch viele Titel geholt, hat dann trotzdem seine Spiele irgendwie gemacht. Aber das ist einfach auch eine bewusste Entscheidung.
Sowas wäre für dich aber nicht in Frage gekommen, sowas mal zu machen, oder?
Gegen Ende vielleicht ja, aber so zwischen der Karriere, meine Sven hat es ja relativ früh in seiner Karriere dann so entschieden, aber ich glaube, ich wollte einfach immer dem nachgehen, was mir am meisten Spaß gemacht
hat. Ja, ich muss gestehen, jetzt so aus meiner persönlichen Perspektive denke ich mir auch manchmal, du bist bei einem, vielleicht sogar irgendwie bei einem Top-Verein wie einem potenziellen Champions League-Kandidaten, wenn du da als zweiter oder dritter Torhüter unterwegs bist. Du hast ja schon, du machst ja den ganzen Tag schon auch das, was dir Spaß macht. Ja, also du spielst ja Fußball, du spielst am Wochenende halt nicht oder dann auch manchmal am Mittwoch halt nicht. Aber ist immer noch, ich sag mal jetzt ganz, ganz flapsig, ist immer noch besser als richtig arbeiten gehen, ja, also irgendwo in der Fabrik stehen. Vielleicht kann man es ja auch aus der Perspektive betrachten, aber wenn man Leistungssportler ist, hat man diese Perspektive vielleicht auch nicht.
Absolut, also das ist auf jeden Fall so ein Ding, wie ich vorher gesagt habe, man arrangiert sich mit der Situation, das ist nicht die schlechteste, auf jeden Fall. Und du hast eben auch diesen Druck nicht, jedes Wochenende dann performen zu müssen. Klar, wenn du irgendwie von jetzt auf nachher spielen musst, dann kommt die Nervosität, aber im Grunde ist es ein guter Job, ja.
Ja, und du hast vorhin schon die Vereinswechsel angesprochen. Du machst dir natürlich Gedanken darüber, wenn du, gerade als Torhüter, musst du ja ganz besondere Gedanken dir nochmal machen bei einem Vereinswechsel, weil die Entscheidung ist ja ganz oft 1 oder 0. Also du spielst oder du spielst nicht. Anders als wenn du irgendwie der dritte Stürmer bist, dann kannst du dich in der Hierarchie nach vorne spielen, kriegst ein paar Einsatzminuten, schießt mal ein paar Tore und irgendwann, keine Ahnung, spielst du zumindest mal immer eine Halbzeit. Das Spiel gibt's ja nicht bei Torhütern. Wenn du es vergleichst mit den Feldspielerkollegen, laufen Vereinswechsel von Torhütern anders ab? Also werden die anders vorbereitet? Braucht man einen speziellen Berater? Du warst ja auch bei dem Jörg Nebelung mal, der ja auch aufgrund seines Engagements für Robert Enke auch sehr bekannt geworden ist, als Torhüterberater sozusagen. Guckt man sich da speziell um, dass man da noch ein bisschen anderes Umfeld hat als die Feldspieler oder?
War schwierig. Ich hatte relativ viele Berater, leider Gottes, am liebsten wäre es mir gewesen, irgendwie den einen zu haben und die ganze Karriere durchzugehen mit dem. Aber generell ein Wechsel als Torwart läuft natürlich so ab, wenn du spielen willst, legst du natürlich auch irgendwo Wert drauf oder suchst ja auch einen Verein aus, okay, wo ist denn überhaupt die Chance gegeben zu spielen? Und es war für mich damals eben Valencia. Weil Barca oder Real war irgendwie zu. Du musst ja auch gucken, okay, wo habe ich überhaupt die Möglichkeit, also wo ist eine Position frei geworden bei den Top-Clubs? Und damals war es noch so auch propagiert von der Nationalmannschaft, hey, geh mal ins Ausland und mach neue Erfahrungen. Letztendlich war es ein großes Risiko, aber für mich war einfach die Option immer Stuttgart oder auch mal was Neues. Und hol einfach den Next Step mal, weil der VfB ist einfach immer noch nicht ein Verein, wo du ewig bleibst. Klar geht es auch, man kann, wie du schon in der Einführung gesagt hast, zur Legende werden. Aber letztendlich, ich war so ehrgeizig und wollte einfach den nächsten Step machen.
Ja, das heißt, okay, man sagt sich, ich möchte weiterkommen in meiner Karriere. Ich möchte meinetwegen auch den Verein eine Liga drüber sozusagen, da möchte ich gerne spielen, ist ja total, total nachvollziehbar. Und dann guckt man sich an, welche Plätze sind überhaupt frei.
Und ja, bei Torhütern gibt es ja nicht so viele.
Ja.
Also beim Feldspieler ist es schon irgendwas anderes, aber letztendlich hast du nur eine Position. Und wenn irgendwie eine Legende im Tor steht, der eigentlich hätte aufhören sollen, dann denkst du, okay, das ist jetzt der Nachfolger, aber ich hätte jetzt nicht zum Real Madrid gehen müssen, wenn Casillas da im Tor steht.
Ja, und ist das dann so, dass man mit dem Trainer oder dem Sportdirektor auch selber vorher spricht oder überlässt man das im Prinzip alles seinem Berater?
Eigentlich schon dem Berater, man telefoniert schon auch mal mit dem Trainer oder auch mal kurz irgendwie mit dem Sportdirektor, aber letztendlich ist der Vermittler eben der Berater.
Ja, okay. Und das unterstreicht ja dann aber auch ganz stark, wie wichtig der Berater ist. Also Berater muss top vernetzt sein, der muss sich gut auskennen in dem, auch auf der Position, und letztendlich muss der im Zweifel ja auch eher ein Interesse daran haben, einen sicheren für seinen Kandidaten Wechsel zu machen, als überhaupt irgendwie einen Wechsel. Also hast du auch mal erlebt, dass dir ein Berater von einem Wechsel abgeraten hat?
Boah, ich habe so viel erlebt mit Beratern, ohne da jetzt groß ins Detail zu gehen, aber um es ganz, auch wie du gesagt hast, flapsig, das ist schon auch ein dreckiges Geschäft. Da geht es nicht immer nur um die Interessen von Spielern. Und das habe ich auch mitgemacht, und wo auch Informationen zurückgehalten werden oder Wechsel auch verhindert werden. Also das gibt's alles, und deswegen wird da auch nicht immer im Sinne der Spieler gehandelt. Es gibt einfach zu viele, auch schwarze Schafe. Es gibt auch gute, wie das in jedem Business ist, aber die Sache ist, dass es auch keine Ausbildung gibt bei Beratern. Jeder kann Berater sein, und ich glaube, das ist auch, da gibt es keine Qualitätsnachweise, die man eben erbringen muss, dass man ein guter Berater ist. Letztendlich kann der Nachbar von nebenan, wenn er irgendwie einen Spieler aus der Jugend kennt, und den dann kann er auch beraten. Also von daher ist es echt ein schwieriges Feld.
Würde es denn Tipps geben, oder gibt es Tipps, die du jungen Spielern, gerade jungen Torhütern geben würdest, wenn die sagen, Mensch Timo, was für einen Berater, oder ja, wenn du keinen, sagen wir es nicht, den Berater empfehle ich dir, aber worauf sollen die achten, wenn sie sich einen neuen Berater suchen?
Boah, das ist sehr schwierig. Also im Endeffekt ist es ein Bauchgefühl, und ich erlebe das ja jetzt in dem Business auch. Du lernst die Leute halt erst kennen, wenn du mit ihnen zusammenarbeitest. Also learning by doing, würde ich sagen. Und aber mein Learning ist auf jeden Fall, wenn es eben nicht funktioniert, dann sich auch relativ schnell zu trennen. Und nicht lange daran festhalten.
Ja, denn eigentlich wäre das doch für dich irgendwie mit deiner Erfahrung, mit deinem Netzwerk, du wärst doch der perfekte Torhüterberater.
Dann. Du redest mich jetzt in die Beraterschiene. Der Erste. Nee, die Gedanken waren auch mal kurz da, aber dieses Beraterbusiness ist nicht mein Business. Das ist nicht das Business, wo ich mich sehe. Es gibt, wenn dann überhaupt, würde es ganz vereinzelt machen mit 2, 3 Spielern oder sowas. Ja. Aber nicht in dem Kontext, wie das andere Agenturen machen, ja, ganz viele irgendwie zu beraten.
Ja. Du hast deinen Wechsel nach Valencia angesprochen. Du hast gesagt, so zu Barca oder Madrid zu wechseln wäre zu dem Zeitpunkt. Zu dem Zeitpunkt war Casillas, glaube ich, in Madrid die Nummer 1, daran vorbeizukommen. Nicht ganz einfach, und ich glaube, Barcelona hatte auch einen langjährigen Valdes, da als Torhüter. Zwei Sachen, die mir dazu einfallen: als Ter Stegen gewechselt ist nach Barcelona, da waren ja dann ja auch zwei, auch irgendein südamerikanischer Nationaltorhüter und Marc-André Ter Stegen sind beide gleichzeitig, glaube ich, nach Barcelona gewechselt. Wenn du sowas siehst, gerade mit deiner Erfahrung, du kennst die Liga, Und die Situation dort mit einem harten Wettbewerber. Was geht einem durch den Kopf, wenn du da dann auf so einen Wechsel schaust, so aus der Ferne? Oder ist das, sagst du, ist eh anderer Spieler?
Ich fand es eigentlich ein guter Wechsel, auch super, wie Marc-André Ter Stegen damit umgegangen ist. Am Anfang hat er nur Champions League gespielt, hat die aber dann auch gewonnen. Und er hat sich dann sukzessive irgendwie in die Stammtorhüter-Position hineingeschoben oder gearbeitet. Klar, es war auch ein Risiko, aber im Endeffekt zählt die Qualität. Und für mich war es irgendwie so von außen betrachtet, okay, er geht dahin, der Trainer will dieses Modell irgendwie, der eine spielt Pokal und Champions League, der andere eben die Liga. Das gibt es in anderen Ligen viel häufiger, als in Deutschland der Fall ist. Und von daher ist es in Spanien auch nichts ganz so Besonderes als in anderen, also in Deutschland. Und er hat es super gemacht, und man sieht ja auch, dass er jetzt über viele Jahre schon in Barcelona etabliert ist, und das muss man auch erstmal hinkriegen. Da haben sich viele andere Torhüter vorgescheut.
Ja, und ist das auch so ein bisschen ein Zeichen dafür, also auch, egal ob wir jetzt den Ter Stegen-Wechsel nehmen oder auch deinen eigenen nach Valencia, muss man als Torhüter vielleicht bei einem Wechsel auch ein bisschen größeres Risiko eingehen als Feldspieler, weil Es gibt nur die Hop- oder Top-Situation, also so einen totalen Sicherheitswechsel gibt es wahrscheinlich nicht, oder? Dass man sagt, da gehe ich hin und da bin ich gesetzt.
Ja, klar, im Endeffekt musst du immer Leistung bringen. Das ist mal das Erste. Letztendlich eignet man dieses Jahr auch an über die Jahre, aber ins Ausland zu gehen ist schon nochmal ein ganz anderer Schritt, als innerhalb der Bundesliga zu wechseln. Ich glaube, das ist eine ganz andere Herausforderung. Du lernst eine neue Sprache, musst erst wieder neu kommunizieren lernen, andere Kultur etc. Und ich glaube, innerhalb der Bundesliga zu wechseln ist jetzt kein großes Ding, obwohl es da auch genügend gibt. Mein Nachfolger oder einer der Nachfolger, Raphael Schäfer, hat es in Stuttgart zum Beispiel nicht gepackt. Das fällt mir immer irgendwie oft ein. Der ist nach einem Jahr wieder zurück nach Nürnberg gegangen. Und sowas kann man, also von außen betrachtet, habe ich mich dann gefragt, okay, warum hat es nicht geschafft? Aber Auslandswechsel ist was ganz anderes als in der Bundesliga.
Ja, und hat so ein Auslandswechsel vielleicht auch eine Bedeutung für die Nationalmannschaft? Was meinst du, du hast nämlich vorhin angesagt, bevor du nach Valencia gegangen bist, da war der Tenor noch in der Nationalmannschaft, wechsel mal ins Ausland, da erlebst, also da lernst du was Neues. Hat das einen harten Impact auch wirklich?
Also damals habe ich es mir erhofft. Im Endeffekt war es eher so, dass es mir geschadet hat, weil ich so ein bisschen von der Bildfläche weg war. Aber für mich als Mensch habe ich da viel gelernt. Es war nicht die einfachste Zeit. Und in Sachen Nationalmannschaft hat es mir eben eher geschadet als irgendwie geholfen.
Ja. Ja, und also vielleicht für die Hörer, du warst ein Jahr, anderthalb Jahre in Valencia, ja. Hast da dann letztendlich auch viele Spiele gemacht, hast auch den spanischen Pokal gewonnen, bist aber letztendlich nicht Stammtorhüter geworden und hast dich dann irgendwann für einen Wechsel zurück nach Deutschland entschieden.
Ja, das war dann auch gar nicht mehr, es war unumgänglich wieder zu wechseln, weil ich im Sommer in meinem zweiten Jahr, es kam ein neuer Trainer im zweiten Jahr, der hat dann auch wieder auf einen neuen Torwart gesetzt. Der aus Brasilien kam und dann habe ich nur noch auf der Bank gesessen und ich wollte im Sommer eigentlich schon wechseln und habe dann nur noch ein halbes Jahr trainiert, bevor ich nach Hoffenheim bin. Also das war dann irgendwie unumgänglich und ich wollte dann auch einfach nur noch weg, weil es gar keine Chance mehr hat.
Ja, und um auf die Nationalmannschaft dann nochmal zu kommen, was bedeutete die Nationalmannschaft für dich? Du bist 99 hast du dein erstes Bundesligaspiel gemacht, hast du gesagt. Du bist dann, ich bin jetzt nicht ganz sicher, auf jeden Fall noch ein ganzes Stück vor der WM 2006 bist du quasi zum Kader der Nationalmannschaft gestoßen. Wann hast du dein erstes Nationalmannschaftsspiel gemacht?
2003 in Rumänien.
Ja.
5-1 in der Lage. Oh. Beim 4-0 eingewechselt.
Ja, auch. Für wen?
Für Jens Lehmann, für Oliver Kahn. Der Jens ist irgendwie morgens abgereist wegen Rückenschmerzen und ich bin dann mittags irgendwie nach Rumänien geflogen. Das war der erste Spieler, der noch mit, also damals war ja nur Adidas-Schuhe, muss man tragen. Das war praktisch der erste Spieler, der mit anderen Schuhen spielen durfte, weil einfach die Zeit so knapp war. Das war ein witziges Nationalmannschaftsdebüt auf jeden Fall.
Ja. Und war das dann auch das erste Mal, dass du im Umfeld der Nationalmannschaft warst oder warst du vorher auch schon eingeladen?
Ja, ich war vorher schon dabei.
Du warst vorher schon dabei. Ja, genau. Wie ist denn das? Wahrscheinlich wirst du es häufiger gefragt, aber du hast da dann irgendwie Oliver Kahn und Jens Lehmann, die sich ja beide bekriegt haben, so ein Stück weit. Du dazwischen, ich glaube, niemand hat so richtig erwartet, dass du jetzt da den Großteil der Spiele machen würdest, egal ob in der Qualifikation, beim Turnier oder wie auch immer. Ja. Und wie war das, mit so totalen Alpha-Tieren zusammen unterwegs zu sein, wo du weißt, vielleicht will ich da auch gar nicht zwischen die Fronten geraten und werde ich da zerrieben. Kann das sein?
Ja, das stimmt. Klar, zwei besondere Torhüter, aber um in die Weltspitze zu kommen, muss man einfach auch so, du hast vorher das Wort gesagt, ein bisschen verrückt sein oder über ehrgeizig. Ansonsten, glaube ich, schafft man es nicht. Es war brutal lehrreich, aber es ist genau, da war die Position ganz klar. Der Junge ist irgendwie hinten dran, lernt von uns und wartet einfach, bis seine Zeit kommt. Aber trotzdem schaust du dann, hey, wie trainieren die? Wie verhalten die sich? Und das ist einfach so ein Prozess.
Und ist es dann so, dass du in so einem Prozess, du sagst dann, okay, 2003, ich bin jetzt dabei, ich trainiere mit, fahre mit zu den Spielen. Im Zweifel mache ich halt auch nochmal ein Turnier mit, auch als dritter Torhüter, wie du dann ja 2006 gemacht hast, was wahrscheinlich auch ein großes Erlebnis war. Aber hattest du dann für dich schon die Ansage, so innerlich, okay, die beiden Typen sind auch schon relativ alt, wenn die abtreten, dann spiele ich, dann bin ich hier die Nummer eins. Oder denkt man so weit nicht?
Ja, mein Ehrgeiz war schon, irgendwann mal die Nummer eins in der Nationalmannschaft zu werden. Irgendwann haben die Trainer halt auch anders entschieden, jetzt gerade bei der EM 2008 mich eben nicht mitzunehmen. Und dann war einfach auch die Nationalmannschaftskarriere vorbei. Aber mein Anspruch war schon, irgendwann mal der Nachfolger von Jens Lehmann zu werden, gerade nach dem Turnier bei der EM.
Ja, da war bei der WM 2006, da hat danach hat Kahn dann ja auch seine Karriere beendet und du wärst dann quasi, genau, 2008 war das Ziel dann als Nummer zwei genau, mitzufahren und da sind dann aber René Adler, meine ich, und
Robert Enke
mitgefahren. Was hat das, ich meine, das ist ja so ein typisches Torhüter-Ding, irgendwie du bist raus und dann bist du wahrscheinlich auch ganz raus. Was hat das mit dir gemacht? Hast du das dann innerlich abgehakt und gesagt, okay, war jetzt hart, aber drei Monate später, ich bin drüber hinweg, das Turnier gucke ich mir gar nicht im Fernsehen an und...
Also ich habe es nicht angeschaut, klar. Ja. das war nach meiner, das war ja nach praktisch einer Saison Valencia, bin ich da dann noch zusätzlich irgendwie ausgebotet worden. Die Saison war eben nicht einfach und dann kam der Anruf und das hat mich das erste Mal so richtig, richtig runtergerissen, auch mental, und hat mir auch in der Vorbereitung auf die neue Saison praktisch neuer Trainer brutal geschadet, weil ich da einfach mental richtig down war. Und es hat einfach auch dazu geführt, dass der neue Trainer in Valencia mir das angemerkt hat. Ich habe da einfach auch keine gute Leistung gebracht, war einfach nicht auf dem Damm und von daher hat mich das erste Mal in meiner Karriere so richtig runtergezogen.
Ja, und dann bist du ja im Winter nach Hoffenheim gewechselt. Mhm. Da war Ralf Rangnick Trainer, wenn ich das richtig erinnere. Ja. War das so ein bisschen so wie, ich komme zurück zu meinem Förderer, der hat mich zum Bundesligaspieler gemacht. Das gibt mir die Sicherheit, also...
Absolut. Also ich wollte einfach in einen sicheren Hafen. Ich hätte da auch noch zum damaligen, also ich hätte nach Dortmund wechseln können auch noch, die sind danach zweimal Meister geworden, irgendwie haben Champions League Finale gespielt, aber damals war es so, hey, sicherer Hafen, Ralf Rangnick, die waren damals erster Superprojekt Hoffenheim und die haben dann auch irgendwie ihren Weg gebraucht danach, war relativ turbulent, das war vielleicht meine einzige falsche Entscheidung, letztendlich, aber im Nachhinein bist du
ja
immer schlauer.
Ja, und hätte ja auch sein können, dass du, wenn du nach Dortmund wechselst, da war Roman Weidenfeller, glaube ich, gerade relativ
das war genau das,
fest
das
im Sattel.
Die Komponente, hey, wieder Konkurrenz, nicht 100% wissen, und als ich nach Hoffenheim bin, war auch klar, hey, ich komme hier hin, um zu spielen.
Ja, und dann hattest du nach Hoffenheim, wurde dann nicht verlängert. Was führt in so einer Situation dazu, dass man Verträge, dass die nicht verlängert werden? Wenn du warst Stammspieler, du hast gute Leistung gebracht in Hoffenheim, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Hoffenheim, würde ich jetzt mal behaupten, war damals auch kein Verein, wo man sich übers Geld irgendwie hätte ganz doll streiten können. Was führt dann dazu, dass man sagt, ehrlicherweise, ich weiß gar nicht, ob du oder der Verein, wir machen jetzt nicht mehr weiter?
Ja, das war so eben Beraterthema, aber auch, ich bin da brutal angeeckt. Ralf Rangnick hat schon immer wieder das Problem gehabt, so mit gestandenen Spielern umzugehen. Und ich war da einfach auch der Nobi negativ noch und hätte ein bisschen diplomatischer sein müssen. Dann hätte der Verein auch verlängert wahrscheinlich. Also es ging dann schon auch vom Verein aus und gesagt, okay, es geht nicht mehr weiter. Es hat dann auch so eine Klausel im Vertrag, wenn ich so und so viele Spiele mache, verlängert sich der Vertrag automatisch, und dann war ich auch verletzt und dann hat es auch dazu geführt, dass ich einfach auch kein Spiel mehr gemacht habe. Also waren verschiedene Themen irgendwie im Hintergrund, und danach war es eben auch schwer, weil ich einfach diesen Ruf hatte, irgendwie so als schwierige Person.
Ja, wenn du, also zwei Punkte dabei, wie kann man in so einer Mannschaft dann anecken? Ist das dann so, dass man, keine Ahnung, im Training dann dem Trainer sagt, hier, guck mal da vorne, der Linksverteidiger, der spielt einfach scheiße, sag dem doch mal, dass er anständig spielen soll. Sind das solche Themen, die anecken bedeuten, oder ist das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es ist, weil ich will im Bus hinten links sitzen und
es ist schon meine, warum entstehen Streits? Man hat eine andere Meinung als Trainer und hat halt einfach auch andere Erfahrungen gemacht und denkt, man weiß es irgendwie wahrscheinlich besser und äußert es dann auch. Und als Spieler ziehst du dann schon eher immer den Kürzeren und im Endeffekt musst du auf dich schauen, musst irgendwie deine Leistung bringen und im Endeffekt trägt der Trainer die Verantwortung, ob es funktioniert und dann musst du einfach auch vielleicht mal auf Durchzug schalten. Das ist vielleicht dann auch der bessere Weg, aber klar, über Ehrgeiz einfach seine Meinung zu äußern, führt nicht immer auch zum Ziel.
Ja, das heißt, es gibt dann so Situationen wie, keine Ahnung, beim Torwartspiel besetzen wir jetzt die kurze Ecke, ja oder nein, und da hat man dann eine andere Meinung als der Trainer und das diskutiert man dann auch.
Zum Beispiel,
ja. Und ist es nicht so, dann, wenn du, manchmal denke ich, du bist Profifußballer, wenn ich mir die Haltbarkeit sozusagen eines Trainers bei den Vereinen angucke, ich glaube, der Marc Kosicke hat hier im Podcast mal gesagt, du bist nicht länger als im Durchschnitt 18 Monate oder so Trainer bei einem Bundesliga-Verein, kann man da nicht als Spieler auch manchmal sagen, naja, red du mal, bist ja eh bald weg.
Das gibt's auf jeden Fall. Ja. Ich meine, das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Im Endeffekt muss man die Meinung nicht teilen und denkt so, ja, okay, dann mach halt so, aber im Endeffekt bist du irgendwann eh nicht mehr lange da.
Ja.
Das gibt's auf jeden Fall.
Ja. Und du hast jetzt auch Trainer, haben wir noch gar nicht so stark beleuchtet, aber Ralf Rangnick war eine wichtige Person, Jogi Löw war wahrscheinlich auch dann, beziehungsweise Jürgen Klinsmann, könnte ich mir eher vorstellen, so 2006 ein wichtiger Typ. Was waren so, wenn du sagen würdest, so die Top 3 wichtigsten Trainer in deiner Karriere?
Also auf jeden Fall mein Torwarttrainer als allererstes, der mich so geformt hat, aber Felix war auch sehr lehrreich auf jeden Fall, einfach immer ans Limit zu gehen. Es war nicht immer eine schöne Zeit, aber auf jeden Fall auch irgendwie eine Zeit zu lernen, hey, übers Maximum hinauszugehen. Auf welche Weise auch immer, ob das dann auf Angst ausgerichtet war oder nicht, aber es ist auf jeden Fall auch so extrem Leistung orientiert. Ich fand Matthias Sammer extrem wichtig, auch als Trainer, weil er einfach was brutal kompetent, genau, das Wort habe ich gesucht, ist als Person, aber auch als Fußballtrainer und ich würde schon noch sagen, auch Armin Fehr als Meistertrainer.
Ja, und tatsächlich, es gibt dann ja, das klingt so ein bisschen durch, auch unterschiedliche Stile und irgendwie ist es von außen immer so, ich sag mal so, bei Felix Magath hat man ja dann auch die Messages, die man so hört, so harter Hund und irgendwie mit Angst bringt er die Spieler dazu, Höchstleistung zu bringen. So von außen denkt man sich so, naja, aber irgendwie, die spielen jetzt so Fußball und sind wirtschaftlich abgesichert, machen das, was andere als Hobby wollen. Wie schafft es da ein Trainer, Angst zu provozieren, sozusagen? Also wovor hat man dann Angst?
Vom Training.
Also weil das Training dann so hart ist, oder?
Ja, absolut. Also es war einfach schon oft eine Stufe drüber und auch Spieler ausgesiebt werden, die einfach diesen mentalen Druck, den er verbreitet hat, nicht standgehalten haben. Also es gibt Geschichten, wo Spieler in der Kabine saßen und geheult haben etc. Oder er dich ins Büro zitiert hat und einfach nicht gesprochen hat. Und einfach man sich gegenüber sitzt und einfach diesen mentalen Druck, das hat er immer getestet. Ob du ihm ebenwürdig bist. Er war zum Beispiel einer, wenn du was gesagt hast, deine Meinung, der war nicht sauer auf dich. Oder auch wenn du mal schlechte Leistung gebracht hast oder dich falsch verhalten hast, dann hat er dich trotzdem wieder eingesetzt. Und der war immer schon so, das war schon ein Zwiespalt zwischen allem irgendwie.
Ja, und wahrscheinlich der perfekte Trainer wäre dann einer, den man sich zusammenbaut, also wie immer im Leben, aus den unterschiedlichen Persönlichkeiten, die man mal...
Ja, aber das gibt es leider nicht.
Ne? ist dann, du hattest jetzt gerade schon gesagt, dass so im Beraterbereich würdest du nicht arbeiten wollen, wenn du dir so die Trainer anguckst, deiner Karriere. Jetzt offensichtlich hat das ja auch nicht dazu geführt, dass du jetzt noch auch würdest als Trainer arbeiten wollen nach der Karriere. Warum nicht?
Erstens aus der Körperlichkeit her Es bin ja zweimal in der Hüfte arthroskopiert worden. Und wenn es mir was hätte vorstellen können, dann eben Torwarttrainer. Deswegen, aber ein Torwarttrainer ist einfach so aktiv und steht nicht nur irgendwie am Spielfeldrand und dirigiert, sondern der ist einfach so im täglichen Business dabei und es funktioniert einfach vom Körper her nicht. Ja. Aber so reiner Fußballtrainer, ich habe einen Trainerkurs mal gemacht und da sehe ich mich eigentlich auch eher weniger, wenn dann eher so im Management. Ich finde es brutal spannend, einfach so eine etwas zu entwickeln, was zu kreieren und einfach auch rauszuarbeiten. Gerade im Jugendbereich, da hätte ich mich schon eher dann gesehen.
Ja. Wann hast du denn angefangen, dir Gedanken zu machen, was du nach der Karriere machen willst? Du warst nach dem Hoffenheim, nach der Etappe in Hoffenheim warst du nochmal ein Jahr in Lissabon, da hast du dann, warst du zweiter Torhüter komplett und hast dann nochmal in Schalke oder auf Schalke, wie man ja sagt, durchaus erfolgreiche Zeiten erlebt. Also da warst du dann auch immer mal wieder, hast du dich abgewechselt mit unter anderem Lars Unnerstahl und Ralf Fährmann, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber du warst da schon auch über mehrere Monate dann immer wieder auch bis zu einer bestimmten Verletzung oder so auch Stammtorhüter. Das heißt, du warst da sehr erfolgreich. Dann war es, glaube ich, nochmal ein Jahr Frankfurt, wo du als zweiter Torhüter dann unterschrieben hast. Wann hast du angefangen, dich mit der Karriere, nach der Karriere zu beschäftigen? Schon auf Schalke, wo du noch regelmäßig gespielt hast, oder erst dann in Frankfurt als Nummer zwei?
Schwierig. Eigentlich erst danach. Also ich wollte dann eigentlich nochmal nach Amerika, hab da auch, ich war in Seattle, hab geguckt, wie der Verein da ist und so. Ich hätte schon gerne irgendwie nochmal ein Jahr irgendwo anders gemacht, so als Ausklang und einfach so als Lebenserfahrung. Aber ich war dann verletzt, habe mich operieren lassen und wollte eigentlich auch wieder zurückkommen. Und über diesen Prozess, 3 Monate, da waren es irgendwann 6, 7, 8, war klar, okay, es funktioniert nicht mehr. Und damit konnte ich mich dann letztendlich auch einfacher abschließen mit dem Fußball. Und ich hatte nie irgendwie so jetzt, okay, ich höre auf mit Fußball, dann mache ich dies, das, das. Sondern für mich war es eher so ein Prozess danach zu lernen, hey, was sind eigentlich meine anderen Passionen, was ist meine Leidenschaft? Und es hat sich eher dann so entwickelt, zu gucken, wo sehe ich mich danach? Also ich hatte keinen richtigen Plan.
Ja, ja. Wie ist das eigentlich? Du hattest keinen Plan, deshalb vermute ich, auch Geld hat dann nicht die Rolle gespielt, also dass du dann nicht angefangen hast zu gucken, was mache ich jetzt, wo ich nochmal viel Geld verdienen kann. Liegt wahrscheinlich auch ein Stück weit daran, dass man als Fußballprofi, Nationalspieler und gestandener Bundesligaspieler wahrscheinlich dann auch zumindest in der Phase, in der du dann Profi warst, schon auch so viel Geld verdient hat, dass man jetzt nicht zwingend hinterher am Hungertuch nagt. Aber vielleicht an der Stelle Geld sowieso. Es gibt eine Szene in diesem Film Spielerberater. Ich weiß nicht, ob du den Film mal gesehen hast mit Jörg Nebelung. Da geht es darum, wie du deinen Vertrag auf Schalke verlängerst und irgendwie sagt der Berater dann so, ja, hier guck mal, irgendwie Finanzen sieht okay aus. Davon kannst du auch so deine täglichen Kosten bestreiten und du sagst dann so, ja, und hast so ein leicht ironisches Lächeln, glaube ich, im Gesicht, so nach dem Motto, ja, geht gerade so. Und als ich das gesehen habe, hatte ich das Gefühl, also es kam für mich sehr positiv rüber, weil ich das Gefühl hatte, da ist dem Timo fast schon ein bisschen unangenehm, irgendwie, wenn es über so viel Geld geredet wird. Und ihm ist seine Sonderstellung sozusagen in der Gesellschaft so auch ein Stück weit bewusst. Also das war so mein Eindruck, vielleicht auch ein bisschen überinterpretiert, aber vielleicht da kurz, welche Rolle spielt dann Geld einmal? Ist das schon zum Ende der Karriere nachher auch ein Stück weit egal, weil man schon so viel verdient hat? Oder wird in der Karriere viel, in der Kabine viel übers Geldverdienen gesprochen? Wie funktioniert das?
Ja, also ich komme schon aus dem Elternhaus, wo, wie gesagt, aus dem Dorf ausgewachsen und wir waren jetzt keine reichen Leute oder die Eltern haben jetzt nicht übermäßig viel verdient, ganz normale bürgerliche Familie. Und ich habe schon immer irgendwie schätzen gewusst, mit meinem Geld auch zu haushalten. Mein Bruder, lange auf der Bank gearbeitet, ist jetzt mein Vermögensberater sozusagen und passt da schon irgendwie auf, dass man nicht irgendwie das Geld auch raushaut. Natürlich hat man einen ganz anderen Lebensstandard. Und das, was du am Anfang angesprochen hast, so, ja, man hat den Luxus, nicht direkt irgendwie aufs Geld zu schauen, wenn man es sich neu findet danach. Das ist für mich so der Luxus einfach schlechthin, sich da einfach keine Sorgen machen zu müssen, weil es einfach ja, genügend andere gibt, die jeden Monat schauen müssen, hey, wo kommt jetzt mein nächster Euro her? Natürlich hilft es, aber selbst für mich war es irgendwie ein komisches Gefühl, dann irgendwie auch nichts mehr zu verdienen. Auch in meiner vereinslosen Zeit als Fußballer ist es dann schon trotzdem irgendwie komisch. Aber mittlerweile ist völlig okay. Und ja, also das ist einfach der größte Luxus überhaupt, glaube ich.
Ja. Also materielle Unabhängigkeit gibt ja auch generelle Unabhängigkeit. Also man kann, ist ja schon auch ganz schön, wenn man jetzt nicht zu einem Vorstellungsgespräch gehen muss und hoffen muss, dass man irgendwie den Job kriegt, sondern irgendwie ein bisschen entspannter unterwegs sein kann. Wenn du dir jetzt so die Sachen, die du jetzt machst nach der Karriere, du bist Unternehmer, ja, wir haben vorhin ganz zu Beginn ja auch das Thema Restaurant angesprochen. Wie bist du auf diese Themen gekommen? Also ich stelle mir so vor, die Karriere geht zu Ende, dann stellt sich also, dass eher die erste Frage ist, bleibe ich im Sport oder nicht? Ja, also werde ich jetzt, ja, Horst Held in Stuttgart ist direkt vom aktiven Spieler irgendwie zum Manager geworden. War für dich dann klar, okay, Sport eher nicht, ich mache erstmal was anderes. War das so die erste Entscheidung, die du getroffen hast?
Es war mein erster Ankerpunkt, bei dem ich immer noch bin, war eine Live-Kommunikationsagentur, die machen aber auch viel Event und die sind einfach in dem Sportbusiness drin. Die sind auch der Agentur für den Hauptsponsor beim VfB und das war so mein erster Anknüpfungspunkt. Einfach so die andere Seite des Business kennenzulernen, was steckt eigentlich noch alles hinterm Fußball, Sponsoren, Events etc. und so. Das war eigentlich ein ganz guter Anker am Anfang und von dem aus konnte ich mich einfach auch umschauen, was gibt's denn noch alles. Ich habe aber auch viel Zeit genutzt, um mal ein Jahr lang irgendwie zu reisen, viel unterwegs gewesen in der Welt, weil das hast du ja auch nie als Fußballer. Kannst du dann einfach sagen, okay, ich mache jetzt eine Woche Urlaub im Oktober und gehe nach Norwegen wandern. Also es funktioniert dann, ne? Und deswegen habe ich die Zeit auch genutzt und ich glaube, das ist einfach auch enorm wichtig, um herauszufinden, wo geht denn der Weg überhaupt hin? Und ich habe meine Schalke-Zeit schon damals in ein veganes Unternehmen investiert. Wir sind jetzt an die Börse gegangen letzte Woche. Also das war schon immer irgendwie so mein Thema, Ernährung, Veganismus. Und man beschäftigt sich einfach mit diesen Themen immer mehr. Und letztendlich ist es auch das, wofür ich lebe, was mein Lifestyle ist. Und mir einfach auch Spaß macht, weil das ist einfach genau der Luxus, auch sein Geld zu investieren, was man selbst kreieren will. Und ich glaube, das ist einfach eine große, das macht mich einfach auch dann glücklich.
Ja, und Yoga, glaube ich, ist auch nochmal irgendwie ein großes Thema. Ich bin mir jetzt in der Recherche nicht mehr so ganz sicher, bist du auch als Yoga-Unternehmer unterwegs oder ist Yoga einfach was du viel machst in der Freizeit?
Beides. Also wir haben mit dem Yoga-Studio hier schon zwei Yoga-Festivals veranstaltet. Das war auch super erfolgreich in der großen Halle im Stadion. Das war einmal witzig, weil nebenan war praktisch ein Spiel und wir haben ein Yoga-Festival veranstaltet. Und als ich dann da auch stand und ein paar Worte gesagt habe, war es schon irgendwie komisch, jetzt irgendwie vom Fußballplatz in einer Halle mit 500 Yogis zu stehen. aber auch das Thema... ja, das ist einfach, es wird einfach mittlerweile auch anders gesehen, es wird akzeptiert, vegan ist irgendwie in die Gesellschaft angekommen, Yoga wird immer populärer, auch gerade bei Männern und wird nicht mehr so belächelt und von daher fühle ich mich da einfach auch wohl und für mich ist es auch irgendwie ganz wichtig, es gibt diesen Wettkampf auch nicht mehr, jetzt auf der Matte beim Yoga irgendwie zu gucken, okay, was macht der andere, der ist viel besser als ich oder der konkurriert mit mir, sondern bist du eigentlich nur mit dir alleine unterwegs und versuchst, dich selbst irgendwie in Balance zu finden oder zu bringen und das gibt mir einfach enorm viel Wohlfühlcharakter.
Ja, das heißt, dieser nicht mehr vorhandene Druck, besser sein zu müssen als irgendjemand anders, wir hatten das ja ein paar Mal, ja, gerade der direkte Torhüter-Konkurrent zum Beispiel, das ist so ein bisschen auch vielleicht wie so ein Durchatmen, so, boah, muss ich nicht mehr?
Ja, auf jeden Fall, man macht sich halt irgendwie selber den Druck, keine Ahnung, ich würde am liebsten irgendwie jeden Tag so ein bisschen Yoga praktizieren und dann ärgere ich mich immer, wenn ich es irgendwie doch nicht mache. Das macht man sich dann letztendlich selber, aber dieser Wettkampf fällt einfach weg und das ist eigentlich auch was, ja, was mir gut tut, nicht mehr irgendwie jede Woche oder jeden Tag funktionieren zu müssen.
Ja, und wenn du dir jetzt, also du bist bei, ich kann es ja sagen, bei Veganz, das sind die Kollegen, die da an die Börse gegangen sind, da bist du als Gesellschafter unterwegs, du hast ein veganes Restaurant in Stuttgart eröffnet, du machst die Yoga-Themen. Wenn ich mir jetzt angucke, im Prinzip, du investierst ja auch, du bist ja so ein bisschen auch dann Investor sozusagen. Mhm. Wie guckst du auf so Themen wie Risikosteuerung, Management? Du machst du so eine Art Portfolio-Management und sagst so, okay, ich habe jetzt hier diese Investments, der Börsengang war jetzt erfolgreich, bei den Events müssen wir nochmal gucken, dass da die Rendite nochmal ein bisschen besser wird, oder weil so komplett nur aus dem Gefühl heraus könnte ja mit den Finanzthemen auch schwierig sein.
Ja, da hast du absolut recht, aber letztendlich war es genau das, so naiv irgendwo rein investiert, wo man auch gar keine Ahnung hat, jetzt so im Nachhinein, oder das Geschäftsmodell. Klar macht man sich Gedanken, mit meinem Bruder drüber geredet, aber letztendlich so dieses Risikomanagement oder das zu screenen, wie das eigentlich große Fonds mittlerweile machen, das hat bei mir überhaupt nicht stattgefunden. Auch total dumm eigentlich letztendlich. Da in sowas so viel Geld zu investieren. Im Endeffekt sagen ja viele, man investiert auch in die Gründer, und ich bin auch oft schon auf die Nase gefallen, ganz klar. Und das würde ich heutzutage natürlich ganz anders machen. Aber letztendlich war es wirklich so, hey, ich habe das auf Facebook gesehen, das war eine Anzeige, und der Gründer kam dann nach Schalke, da haben uns ein paar Mal getroffen, und der hat von Fußball keine Ahnung gehabt. Und letztendlich habe ich was irgendwie Fügung oder Schicksal oder man nennt es irgendwie, wie man will, aber im Endeffekt war es ein naives Investieren in eine Person.
Ja, das machen ja zum Teil auch Profi-Investoren, ja? Also dass sie sich den Gründer angucken und sagen, egal was der macht, der ist so gut, der wird es halt schon gut machen. Auf der anderen Seite gibt es ja auch so ganz, ganz viele Horror-Stories von ehemaligen Profifußballern, die viel, viel Geld verdient haben. Jetzt vielleicht nicht unbedingt die in den 2000ern unterwegs waren, aber so die Jahre davor. Da ist dann aber schon so, dass du sagst, so, ich davor schütze ich mich unter anderem, dass ich dadurch, dass ich meinen Bruder das wie sagt man, das Portfolio-Management machen lasse, so ein Stück weit. Da baut man dann so, ich sag mal, Brandmauern auf quasi.
Ja, auf jeden Fall. Also es wäre auch fatal, irgendwie so viel zu investieren, aber auch so viel Risiko einzugehen, dass man überhaupt gar nicht mehr auf gesunden Füßen steht. Also da gibt es genügend irgendwie Grenzen, die man einzieht, um, klar, macht es keinen Spaß, viel Geld zu verlieren. Das will man natürlich irgendwie vermeiden, und deswegen gibt es genügend andere Säulen, auf die man sich dann auch verlassen kann.
Ja, okay, das ist ja, also Sorgen müssen wir uns da nicht machen, sozusagen. und was ich nochmal vielleicht auch, bevor du nochmal sagst, was du sonst noch so planst, ein Thema, was ich immer super, super spannend finde, ist, wenn man so ein, ich sag mal so, in Stuttgart, Bist du eine Legende mit dem 2007er Meistertitel? Du hast Nationalmannschaft gespielt, also schon auch einer der Top-Bundesliga-Profis so in den letzten 20 Jahren. Wie ist das, wenn man man ist bekannt? Die Leute wissen ja auch, ja, also irgendwie von mir wissen nicht so viele Leute außer mein Steuerberater, ob ich jetzt viel oder wenig verdiene. Bei dir wissen oder vermuten zumindest alle, dass man irgendwie viel Geld verdient hat. Bei dir wissen alle, dass du auch bekannt bist und so. Muss man sich beim Networking beispielsweise auch so ein bisschen davor schützen, dass Leute einfach einem nur die Kohle aus der Tasche ziehen wollen, oder dass Leute einfach nur es cool finden, sich im Club irgendwie mit einem ablichten zu lassen? Oder welche Rolle spielt das?
Ich finde es mittlerweile, ich glaube, das ist viel schneller geworden, auch jemanden anzusprechen. Ja. Also ich glaube, früher war irgendwie die Hürde relativ groß. Hey, ich habe ein Startup. Wie sieht's aus? Ich bin gerade in der Phase. Schieb's mal ein bisschen Kohle rüber. Also LinkedIn und Instagram, sei Dank, irgendwie ist dieser Weg brutal schnell geworden. Und auch diese Ja, also die Leute haben da auch gar keine Hemmung. Jetzt auch gerade nach dem Börsengang irgendwie, das kriegen alle mit und dann, ja, okay, ich mache dies und das und ich bin gerade in der Seed-Phase A. Wie sieht's aus? Hast du Bock? Also es ist echt extrem geworden, glaube ich. Und klar denken die Leute, okay, jetzt Börsengang, viel Kohle verdient irgendwie, versuche ich einfach mal mein Glück.
Ja, ja. Aber das heißt, du bist da schon auch vorsichtig, guckst dir die Sachen genau an und ist jetzt nicht so, dass du umschwärmt wirst von Tausenden, Tausend ist vielleicht jetzt, aber von vielen, ich sag mal, sogenannten Freunden, sondern da guckst du auch, dass du da so ein bisschen die Grenzen.
Ich glaube, die Gefahr habe ich nicht mehr, weil das hat man mal irgendwie in der Jugend, was heißt in der, sag ich mal, Mitte 20er Zeit, wo eben viele kommen, man ist bekannt, man spielt Bundesliga, man geht feiern, hey, Schulterklopfer hier, Schulterklopfer da, das ist, glaube ich, ganz normal, aber im fortschreitenden Alter, glaube ich, kann man ganz gut sondieren.
Ja. Okay. Timo, was steht an für die Zukunft? Also, Restaurantkette habe ich gesagt. Du, wir haben im Vorgespräch.
Aber spannend, ob es eine Kette wird.
Okay, ein Restaurant. Du engagierst dich auch gesellschaftlich, hattest du im Vorgespräch erzählt. Was steht jetzt an bei dir?
Es steht an, einfach das Restaurant auf gute Beine zu stellen und das einfach weiterzuentwickeln. Wir haben das im Juli eröffnet, nach langem Umbauprozess und großen Hürden. Bin ich froh, dass es jetzt irgendwie an den Start ging im Sommer. Wir haben immer noch irgendwie Pandemie und mal gucken, wie es durch den Winter geht. Aber einfach das auf feste Beine zu stellen und einfach zu gucken, eine Marke draus zu machen. Mir geht es nicht darum, ein Restaurant zu führen, sondern dieses Thema einfach voranzubringen, Leute zu sensibilisieren, zu begeistern davon, wie gut einfach oder auch gesund pflanzliche Küche sein kann. Ich habe immer noch das Gefühl, die meisten sind noch nicht ganz aufgeklärt, was es auch generell bedeutet, Ernährung für unsere Umwelt etc. Und ja, also das sind so die aktuellen Themen. Einfach dieses Thema voranzubringen, sei es auch in Schulen oder in der Gesellschaft generell.
Ja, okay. Also ich höre raus, das Thema, Veganismus, ja, ich glaube, ne? Das ist dir ein Herzensthema, das willst du voranbringen. Sag nochmal den Verein, bei dem du engagiert bist.
Stelp heißt der Verein, das ist Stuttgart und Help in einem Wort sozusagen.
Da vielleicht können die Hörer mal draufschauen. Auch da kann man Gutes tun und sich engagieren. Ansonsten, ja, jetzt die Weihnachtsmärkte stehen an. Hoffentlich funktioniert's. Gucken wir mal, wie da ja auch vielleicht vegane Produkte irgendwie noch mal mehr verkauft werden. Ansonsten, ich habe mich riesig gefreut, dass das so spontan geklappt hat. Vielleicht für die Hörer, ich habe Timo einfach eine E-Mail geschrieben und hatte schon, ohne dass wir gesprochen haben, hat er direkt gesagt, er macht das. Das fand ich super, super nett. Mir hat es auch riesig Spaß gemacht. Vielleicht zum Abschluss, Timo, gibt es noch irgendwas, was du den Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Ich glaube, ein großes Thema ist einfach zu tun, zu machen. Und du hast gerade den Verein angesprochen. Der Gründer ist ein guter Freund von mir und hat einfach auch, der ist ins Tun gekommen. Genauso wie es jetzt auch einfach mit Partnern natürlich irgendwie das Restaurant eröffnet hat. Aber dafür steht zum Beispiel auch der Verein. Jeder kann sich da einbringen mit seiner Leistung, denn wir bekommen Agenturleistung, Fotografen, die machen alles umsonst. Und ich glaube, das ganz Wichtige ist einfach auch zu machen, auch wenn man scheitert und dann einfach nicht liegen zu bleiben, sondern ja, das Nächste anzufangen und einfach, ja, das nicht als Scheitern betrachten, sondern einfach auch als Erfahrung. Ich glaube, das ist echt immer ganz wichtig.
Ja, aufstehen, weitermachen, Gas geben. Passt. Timo, super, super Schlusssatz. Ich danke dir, sage viele Grüße nach Stuttgart und bei den Hörern bedanke ich mich natürlich auch.
Alles klar, bis dann.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf. Für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht was Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht was Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.